ARD.
Ich erinnere aus Kindertagen, da hatte jede Station noch einen Schaffner oder so einen Stationsmenschen da. Und der in Ohlsdorf, der war in der Lage, als ich Kind war, der konnte das Wort bitte in einer Silbe sprechen. Der sagte nämlich immer, Richtung Poppenbüttel zurückbleiben, B. Und das habe ich so noch im Ohr, wie der gesprochen hat. Und in Poppenbüttel angekommen, hieß es immer, Reisende aus Richtung Hamburg, bitte alle aussteigen. Also man war zwar in Hamburg, aber es war schon sehr, sehr ländlich da.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem Experten für Weihnachten und alles Festliche, sag ich mal. Hallo, Michel Hauptpastor Alexander Röder. Moin.
Hallo, moin.
Was ist eigentlich ein Hauptpastor?
Ein Hauptpastor?
Ja. Das ist ja schon mal anders als ein Pastor.
Ja, naja, der Hauptpastor ist ein altes Amt, das nach der Reformation in Hamburg geschaffen worden ist. Und der Michel, an dem ich arbeiten darf, hat alles kaputt gemacht. Es gab nämlich vorher, gab es ja nur 4 Hauptkirchen, nämlich die alten in der Innenstadt. Und das war so eine schöne Zahlensymbolik. 4 Hauptpastoren, dann gab es 12 herausgehobene Laien in den Kirchenvorständen, nicht? Also wie die 12 Apostel und die 4 Evangelisten. Und wir kamen nun dazu und plötzlich war es 5 und 15 und das ist alles nicht mehr heilig. Die Hauptpastoren waren über Jahrhunderte das leitende geistliche Amt in der Stadt. Hier gab es ja keinen Bischof, es gab noch eine Zeit lang sowas wie einen Superintendenten bis 1603, aber dann haben die Hauptpastoren das unter sich ausgemacht. Und einer von denen war immer der Dienstälteste oder auch der Renommierteste, wie auch immer. Der war dann der Senior und hatte die Rechte, neue Pastoren ins Amt einzuführen, also Ordinationsrechte. So, das ist nun mit Nordelbien und der Nordkirche alles anders geworden, aber das Hauptpastorenamt gibt es nach wie vor. Meine Aufgabe ist, den Michel nach außen zu repräsentieren, zu predigen und ein bisschen auch übergemeintlich, sprich also für die Landeskirche und auch für den Kirchenkreis was zu machen.
Also die Pflichten, Rechte und Pflichten sind nicht mehr da, aber das Amt, so die Würde, das ist noch da so ein bisschen. Ne? Hauptpastor, da hat man doch was, oder?
Ja, das muss man erstmal füllen, die Würde. Ne? Das ist
aber man merkt schon, wenn man Alexander Röder antippt, da kommt 1603 nach der Reformation. Also da kommt ein lexikalisches, enzyklopädisches Wissen. Wahnsinn. Dann gibt es ja einen Talar, den man so als Pastor trägt und diesem Gewand. Da gibt es immer noch so eine Halskrause wie auf Ratsherren. Ölgemälden. Wie oft muss das Ding denn in die Wäsche?
Ja, je nachdem, ne, wie dreckig der Hals ist, sag ich mal. Also, und wie oft man von Damen geküsst wird, die Make-up und Lippenstift nicht bei sich behalten können. Ja, passiert alles. Also das muss schon so 2-3 Mal im Jahr muss es schon in die Wäsche. Und das ist ziemlich teuer, aber auch natürlich wahnsinniger Aufwand. Das sind so 3 lange Leinenbänder und die müssen alle auseinandergefriemelt werden und dann wieder zusammengenäht werden und gewaschen und gestärkt und all sowas. Und das kostet natürlich irre viel Zeit und das ist Handarbeit und die ist teuer und das ist ja auch ganz vernünftig, dass es da jemanden gibt, der das noch macht.
Da gab es Menschen, so Experten, die darauf spezialisiert waren.
Ja, es hieß immer, wenn die aufhört, dann macht das keiner mehr. Aber es hat immer wieder eine Nachfolge gegeben, die mehr gibt es bis heute. Wenn die aufhört, macht es wieder keiner mehr. Aber mal gucken. Also solange ich da bin, ich glaube noch 3 Jahre, habe ich offiziellen Dienst, dann solange gibt es hoffentlich noch jemanden.
Bin ja ganz froh, dass wir dich jetzt kurz vor Weihnachten noch erwischt haben, denn das ist für dich jetzt so Primetime. Wie viel Weihnachten ist denn bei dir schon?
Also Weihnachten ist jeden Abend, weil wir im Michel an jedem Abend große Firmenkonzerte haben. Also wir haben große Hamburger Unternehmen, die mit ihrer Belegschaft kommen und ihre Weihnachtsfeier bei uns im Michel machen. Und da habe ich Auftrittstournee jeden Abend und habe zu Weihnachten schon so viel Olo Fröhliche gesungen, dass ich es dann entweder auswendig kann, was ich sowieso kann, aber oder es so überhabe, wäre ich nicht der totale Weihnachtsmensch.
Das heißt, du liebst Weihnachten.
Ja,
du
hast gesagt, total. Warum? Das muss man aber auch. Wenn man Hauptpastor Michel ist, muss man Weihnachten lieben, denn sonst geht man echt vor die Hunde. Ich sag's dir.
Was magst du an Weihnachten?
Ich mag diese Stimmung. Ich mag auch, weil ich Weihnachten auch in Amerika gefeiert habe als Schüler. Ich mag eher das Fröhliche als dieses deutsch leicht depressive in Moll. Das ist ja so ein bisschen deutsche Weihnachtsmentalität. Die kenne ich auch von zu Hause. Bei uns gibt es ein ganz strenges Ritual, wie Weihnachten abzulaufen hat zu Hause. Aber ich liebe auch das Fröhliche und ich mag unglaublich gern englische und amerikanische Weihnachtsmusik. Nur nicht gerade Jingle Bells, das ist nicht so, sondern ich meine schon die geistliche Weihnachtsmusik. Die finde ich einfach in vielen Fällen fröhlicher als die deutsche. Und ich mag sie gern und ich habe jeden Abend natürlich tolle Musik und ich liebe Weihnachtsmusik auch aus Skandinavien. Auch da gibt es jeden Abend viel. Wir haben dauernd die Lucia-Star, verschiedene Formationen, also dieser entzückenden Damen, die dann in weißen Gewändern einziehen und diese Santa Lucia und andere schöne Sachen singen aus Skandinavien. Das finde ich einfach toll. Ich mag die Stimmung, ich mag Weihnachtsgeschichten und ich liebe auch den Lichterglanz, sowohl des Adventskranzes. Wir haben ja so einen Wichernkranz im Michel.
Also nicht nur vier Kerzen.
Nee, für jeden Tag der Adventszeit eine Kerze. Und
denn Wichern, der Adventskranz ist ja in Hamburg entstanden.
Richtig.
Viele wissen das
genau,
ja noch, nicht?
Genau, also im Rauenhaus. Ja. Genau, da ist er entstanden.
Und da eben als großes Wagenrad mit 24 Kerzen und ihr habt das Original. Also naja, nicht das von damals.
Genau, aber nicht das von damals, aber wir haben eben so einen richtigen Adventskranz, allerdings kein Wagenrad, sondern tatsächlich einen mit Tanne.
Irre. Das heißt also Weihnachten im Michel und im Hause Röder in all den Aggregatzuständen.
Ja, unbedingt, nur nicht gefroren.
Fast dein ganzes Leben bist du ja in Hamburg, bis auf diese kurze Spritztour nach Amerika. Mhm. Wir wollen auch über Hamburg sprechen und verfangen mal an mit einer 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Sofort Alster.
Oh, das kam sie aber.
Weil ich an der Alster groß geworden bin, deshalb ist man dann ein Alstermensch, glaube ich.
Aber jetzt bist du doch ganz fast mit
Elbe. Ich bin näher an der Elbe als an der Alster und bin ein Alstermensch geblieben.
Warum? Was ist da an?
Ach, ich weiß nicht warum. Mich reizt nach wie vor da, wo ich groß geworden bin, im Norden Hamburgs, also da, wo die Alster sehr flach und sehr schmal ist. Mhm. Aber das Alstertal finde ich nach wie vor mit diesen ganzen umliegenden Naturschutzgebieten ein ganz, ganz wunderbares Wandergebiet, wo wir ganz viel wandern, auch am Wochenende. Und irgendwie ist mir vertraut, meine Großeltern haben in Winterhude gelebt, insofern ist mir auch die Außenalster immer vertraut gewesen und das Bötchenfahren, wie ich es als Kind genannt hatte, vom Winterhuder Fährhaus zum Jungfernstieg, danach hatte ich dann auch schon immer genug Bötchenfahren, mehr musste ich nicht, aber das fand ich ganz toll, mit meinem Opa Kirchtürme auswendig lernen, als ich so 4 oder 5 war, von der Außenalster her. Und für mich ist nach wie vor, das muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist nach wie vor einer der schönsten Plätze in Hamburg im Ruderboot auf der Außenalster. Also nicht so hier mit Achter oder so, sondern tatsächlich so ein Kahn, wo ganz ich also selber so ein bisschen, in Sutschi da vor mich hin rudere. Und das auf der Außenalster finde ich einfach total schön.
Hamburg von der Wasserseite, ganz andere Stadt. Ja, also ganz auch, wenn man durch die Fete fährt und die Alsterkanäle. Ja. Hammer. Kirchtürme auswendig lernen. Hast du mal als Kind schon gedacht, oh, Michel, da werde ich mal sein, da will ich mal hin?
Nee, da waren wir ja dauernd. Also insofern wollte ich da nicht hin, als Pastor sowieso nicht. Da hatte ich ja gar keine Vorstellung, dass ich Pastor werden wollte. Nee, wir waren natürlich in Michel von vornherein. Ich habe jetzt gestern Weihnachtsoratorium gehört, wieder 1-6. Und
1-6, also Teile 1 bis 6 hört man. Also das geht ja.
Ganze,
das ist
ja 3 Stunden, aber mit Pause dazwischen. Aber das hatten wir schon, als wir Kinder waren, weil wir eigentlich immer in Michel waren, zum Weihnachtsoratorium und zu anderen Konzerten auch. Und das war für mich so ein Stück Heimat, Treppen rauflaufen und vom Turm gucken. Also was habe ich in Michel erlebt?
Mhm. Udo Lindenberg oder Johannes Brahms?
Eindeutig Johannes Brahms.
Eindeutig
ja,
aber auch, ja.
Ja. Ich mag Udo Lindenberg total, aber ich bin so ein Klassikmensch und ich bin damit groß geworden. Und ich finde, die Texte von Udo Lindenberg haben manchmal mehr, als man beim ersten Hören denkt. Die sind ziemlich tief und sehr durchdacht und richtig gut gemacht. Und er bringt sie so lässig rüber, das finde ich auch schon toll. Aber dann doch eher von meiner Prägung her Johannes Brahms.
Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt oder am Jungfernstieg? Dieser weiße
ja,
oder
nee, dann am Rathausmarkt. Eher das Traditionelle.
Ja, doch, ne?
Ja, ja.
Warst du, bist du auch so ein Weihnachtsmarkt-Typ?
Nee, gar nicht.
Also gar nicht so.
Also den bei uns, wir haben ja Michel, den ältesten der Stadt. Seit über 100 Jahren gibt es den. Und den finde ich ganz nett, aber nach einer Stunde habe ich auch genug.
Mhm, genau. Planten und Blumen oder Stadtpark?
Schwer. Da kann ich mich schwer entscheiden. Also Stadtpark früher als Kind, weil ich ja sagte, meine Großeltern wohnen in Winterhude. Da war Stadtpark immer toll. Ich war jetzt lange nicht im Stadtpark, vor 2 Jahren zum ersten Mal wieder. Planten und Blumen liegt bei mir vor der Haustür. Da bin ich häufiger mal und gehe da spazieren. Finde ich auch schön. Ich glaube, ich entscheide mich doch für Stadtpark, weil er einfach von der Weite her mehr bietet.
Das stimmt. Viel größer. Kann man sich auch mal verlaufen. Du wohnst jetzt auch richtig am Michel, oder?
Ja, seit fast 20 Jahren.
Wie ist denn das da?
Toll. Also, die Neustadt ist ein sensationell toller Stadtteil. Ich liebe die Neustadt wirklich. Die hat noch was Dörfliches. Ich habe ja vorher 15 Jahre in der Altstadt gewohnt, zwischen Mönckebergstraße und Steinstraße. Auch das war richtig toll, weil es auch dort so eine gewachsene Struktur von Menschen
gibt, die da wohnen. Aber da warst du ja alleine abends.
Nein, überhaupt nicht. Wer wohnt dann noch? Denkt man. Da, also an der Steinstraße sind alles Wohnhäuser.
Da am Burchardplatz, da zum Beispiel.
Ja, Burchardplatz, auch Steinstraße, das sind alles Wohnhäuser vorne, auf der Höhe von St. Jakobi. Ah. Und da war eine tolle Nachbarschaft, da gab es damals ja noch Ladenschluss um 6:30. Und ja, können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und der Gemüsehöker sagte, ich weiß ja, du kommst immer später, du kannst ja klingeln, wir wohnen oben drüber, dann mache ich dir das. Es war völlig wie auf dem Dorf. Also und das hatte was. Und das ist in der Neustadt ganz ähnlich, mit dem Großneumarkt, der so ein Treffpunkt ist. Ganz nette Nachbarschaft, richtig tolle Leute, die da wohnen. Wir haben zum Beispiel Tornado Rosenberg, ich weiß nicht, ob der was sagt, der macht Musik, ist Sinti und macht natürlich Gypsy Jazz und Swing. Und wir machen das einmal im Jahr regelmäßig in der Krypta in Michel, machen wir im Gedenken und Andenken an Django Reinhardt, machen wir ein Gypsy Jazz und Swing Konzert mit ihm. Und dann bringt er Künstler aus der Neustadt mit, die sonst in so einem kleinen Friseursalon in der Wechsstraße auftreten. Aber die dürfen dann auch einmal im Michel auftreten. Ah, das ist total klasse. Und das finde ich so wunderbar an diesem Stadtteil.
Ihr habt ja auch diesen Türmer, der immer um 10 und um 21 Uhr in alle Himmelsrichtungen einen Choral spielt. Genau. Und ich war da auch mal oben mit dabei auf dem Turm. Und wenn man aus dem Fenster guckt, da stehen die Leute auf dem Balkon, die da wohnen. Mhm. Für die ist der Michel, ist dieses Türmer, ist diese Melodie Teil des Tagesablaufs.
Ja, das gehört dazu. Das ist wohl wahr. Und das ist einfach toll. Und es ist nicht nur das, sondern es sind auch Leute von Gruner und Jahr, also jetzt RTL da unten, die in dem Verlagsgebäude sind, die von denen kriegen wir Mails und sagen, wunderbar, wir hören das jeden Morgen um 10, wir machen extra die Fenster auf, um das zu hören. Also es ist tatsächlich so ein Ritual. Ja.
Und wie ist es so mit Einkaufen und so? Mir würde jetzt an der Ecke da jetzt nicht so viel Supermarktmäßiges
oder? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber doch, am Großneumarkt gibt es alleine 3.
Aha.
Und es gibt zweimal in der Woche den Markt. Es gibt einen ganz großen Laden unten direkt an der Elbe beim Brauerknechtsgraben. Da ist ein ganz großer Laden. Also einkaufsmäßig ist das super.
Und wenn der Hauptpastor denn im Supermarkt ist, kennen die Leute dich? Ach, der Herr Hauptpastor. Und schauen die auch rein, was der Herr Hauptpastor so einkauft?
Ja, na klar. Das tun sie alle. Und sie halten mich alle im Schnack auf da vor der Tür und erzählen mir die neuesten Schwenke. Und das ist lustig zu erleben. Was gibt's denn heute? Kochst du wieder? Und das ist wirklich sehr nett.
Und ist das denn so, wenn man direkt am Michel wohnt und dann ist bei Pastor, da brennt noch Licht. Wie oft klingelt's denn da? Oder wie
wenig.
Oft bist du da?
Das ist ganz wenig, in der Tat. Es klingelt nicht so oft. Wir haben aber auch ein gutes System gefunden, weil wir von unserem einen Lebensmittelgeschäft Lebensmittelmarken ausgeben an Menschen, die vorbeikommen. Und die wissen schon, dass sie dann doch besser ins Kirchenbüro gehen zu den Öffnungszeiten und sich diese Lebensmittelgutscheine holen, um sich was zu essen zu holen. Denn das ist ja das, was die meisten wollen. Die möchten Geld haben für irgendwas und hierfür kriegen sie nur Lebensmittel, sind dann aber auch ganz pfiffig, wie ich dann auch von einer Nachbarin erfahren habe. Die kauften sich dann das billigste Mineralwasser, literweise, haben von diesen Lebensmittelgutscheinen, haben das alles ausgekippt, sind wieder rein, haben den Pfandautomat damit bestückt und haben für das Pfandgeld dann sich das gekauft, was sie eigentlich haben wollten. Ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne?
Ist denn die Not, merkst du das als Pastor, also an dem, oder merkt ihr das im Gemeindebüro, dass das größer, mehr geworden ist?
Ja, nicht nur im Gemeindebüro merken wir das. Wir haben jetzt gerade zu Weihnachten haben wir eine ganz tolle Aktion mit zwei großen Unternehmen, die da uns unterstützen. Die heißt Wünsch dir was. Mhm. Da dürfen sich Menschen tatsächlich was wünschen, im Wert von, sagen wir mal, 25 Euro. Und viele wünschen sich ein Gutschein für Butni, wünschen sich einen Gutschein für irgendein Kaufhaus, um sich irgendwas zu kaufen. Manche wünschen sich ganz konkret Sachen. Ich brauche ein neues Bügeleisen. Also da merkt man, die Not ist groß, wo man sagen würde, naja, ein Bügeleisen ist ja nicht so teuer. Aber für viele Menschen ist dann ein Bügeleisen schon echt eine Investition. Und da können wir helfen. Und wir geben in diesem Jahr, glaube ich, fast 200 oder noch mehr Geschenke raus. Und das wird auch richtig zelebriert. Also da gibt es dann so einen Tag, wo die Leute kommen können, gibt es was zu trinken, können sich das Geschenk abholen. Und das ist richtig toll.
Im Michel hat man den Eindruck, ist noch was so Kirche und Volkskirchlichkeit angeht, da ist die Welt noch so auch ein bisschen in Ordnung und die Kirche noch im Dorf in Tüttelchen.
Naja, die Kirche ist schon im Dorf, das ist sie in der Tat. Und der Michel hat natürlich viel Anziehungskraft und zwar für ganz, ganz viele Menschen. Ich habe das gerade am ersten Advent erlebt. Ich hab mich mal in letzter Zeit mit dem Matthäusevangelium und dem Anfang so ein bisschen und der Geburtsgeschichte Jesu da im Matthäusevangelium beschäftigt. Und da ist so eine ganz lange Liste von Ahnen. Tafel, so Art, ne? Also die ganzen Vorfahren von Jesus vorgeschaltet. Und wenn man die mal genauer anguckt, da sind ganz viele sogenannte Fremde dabei, die gar keine Juden waren.
Genau.
So. Und ganz wichtig. Und dann habe ich mal am ersten Advent bei uns geguckt, was wir da alles so hatten. Eine Gruppe aus Dänemark und wir hatten 3 Filipinos, die hatten sich verlaufen, die wollten eigentlich in der katholischen Kirche, fanden es bei uns aber katholisch genug. Dann hatten wir 2 Damen aus Südamerika, wir hatten ein Ehepaar aus Holland, das immer am ersten Advent kommt, wir hatten einen Dirigenten aus Korea, wir hatten einen Solisten aus Korea, also wir hatten echt so eine total bunte Mischung und das finde ich das Tolle auch am Michel, dass viele Leute kommen. Im Sommer haben wir das sowieso viel, wenn die Touristen auch in die Gottesdienste kommen, aber jetzt im Advent ist mir das zum ersten Mal so aufgefallen und ich fand das richtig klasse.
Hast du dir, als du Theologie studiert hast, also Pastor geworden bist, war das für dich so ein Ziel, der Michel?
Nein,
oder war
überhaupt
das
nicht. Ach, überhaupt nicht. Ich hatte mich auch, also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich in St. Johannes Eppendorf in dieser wunderschönen kleinen Hochzeitskirche da an der Alster mein Vikariat gemacht habe und da sehr, sehr vor Anker war, auch schon Jahre davor und mich sehr angefreundet hatte mit dem Pastoren-Ehepaar, das dort war, Jordan, und habe von da einfach, ich sag mal so, ich könnte sagen, der Heilige Geist hat gewirkt oder ich kann sagen, ich habe Glück gehabt. Ich bin im Vikariat dem damaligen Hauptpastor von St. Jakobi aufgefallen, Lutz Mohaupt, und der hat gesagt, haben Sie nicht Lust, ich habe hier eine Stelle, die ich entwickeln will. Sie kriegen hier bei uns ein kleines Büro, Sie können eventuell auch eine Wohnung kriegen, wenn Sie eine brauchen, aber können Sie das machen, nämlich mit Kunst und Kirche zu arbeiten. Über Kunstwerke der 5 Hamburger Hauptkirchenleute wieder auf Glauben und Religiosität anzusprechen. Mhm. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Das habe ich 15 Jahre gemacht von Jakobi aus und dann lief das auch irgendwann aus und dann musste ich 9 Monate wollte ins Kirchenamt nach Kiel für Gottesdienst, Kirchenmusik, Urheberrecht, fand ich nicht so prickelnd.
Ich wollte gerade sagen.
Das war so ein 9-5 Job am Schreibtisch. Und ich nenne das jetzt immer boshaft, wie ich sein kann, meinen Grundwehrdienst.
Ja.
Und in dieser Zeit, in diesen 9 Monaten, die ich da war, wurde ich dann bei einem Neujahrsempfang des Hospitals zum Heiligen Geist gefragt, ob ich mich nicht für den Michel bewerben wollte. Und da fragte mich eine Kirchenvorsteherin, habe ich gesagt, nee, wissen Sie, das kann ich echt nicht machen. Ich bin ja dann immer so ein stockpreußisch solider Mensch, der dann irgendwann eine Stelle gekriegt hat und dann ist er da ein paar Monate, kann er dann nicht schon wieder weggehen. Ich finde, das gehörte sich nicht so. Und ich habe gesagt, das Einzige ist, wenn mich der Vorsitzende des Wahlausschusses fragt, dann kann ich es mir überlegen. Naja, 2 Tage später rief der dann an. Ne? Ja, hätte ich mir auch denken können. Ja, und dann lief das alles ziemlich glatt. Und dann habe ich mich für den Michel beworben, ohne zu wissen, was dann auf mich zukommt. So richtig, ich meine, gut, ich hatte eine Ahnung, aber...
Ist es so wie mit Müntefering, irgendwie schönste Amt nach Papst sozusagen?
Ich glaube, es ist noch vorm Papst schön.
Also Traumjob, ja?
Ich liebe das sehr, ja. Ich finde es ganz, ganz toll und es macht einfach richtig Spaß, da zu arbeiten.
Du bist ja aufgewachsen, hast du schon gesagt, am Alsterlauf im Norden.
Mhm.
Wie war das da so? Also es war ja
sehr ländlich.
Ja noch, ich wollte gerade sagen, das ist nochmal ein anderer Schnack als an der, in Anführungszeichen, Ost-West-Straße.
Mhm, es war ganz ländlich und ich erinnere noch wunderbar die S-Bahn, die gab es ja schon seit 1918, das war dann doch schon vor meiner Zeit. Und ich erinnere aus Kindertagen, da hatte jede Station noch einen Schaffner oder so einen Stationsmenschen da. Und der in Ohlsdorf, der war in der Lage, als ich Kind war, der konnte das Wort bitte in einer Silbe sprechen. Der sagte nämlich immer, Richtung Poppenbüttel, zurückbleiben, B. Und das habe ich so noch im Ohr, wie der gesprochen hat. Und in Poppenbüttel angekommen, hieß es immer, Reisende aus Richtung Hamburg, bitte alle aussteigen. Also man war zwar in Hamburg, aber es war schon sehr, sehr ländlich da. Es gab noch so die letzten, das waren ja so Plattenhäuser, die KZ-Häftlinge. Da gab es eine Außenstelle KZ Neuengamme in Sasel. Und die mussten für ausgebombte Hamburger diese Plattenbauten bauen. Und die gab es eben noch, als ich da hinzog. Und wir sind da 66 hingezogen. Also das heutige glitzernde, prickelnde Alstertal-Einkaufszentrum, das waren alles verlassene Gärten. Da haben wir im Sommer Johannisbeeren gepflückt, weil da kein Mensch mehr pflückte. Und ansonsten war das da ziemlich ländlich.
Und wie oft hast du den Zug Richtung Hamburg aus Poppenbüttel bestiegen?
Ganz, also ganz oft, ja, weil wir hatten so einen Freundeskreis, den es noch immer gibt. Den haben wir als Club sogar gegründet, 1967, da war ich zarte 7 Jahre alt. Ich bin mit 7 Jahren da eingetreten, 68, und den gibt's noch. Und da ist so ein richtiger Freundeskreis fürs Leben entstanden auch. Und wir waren 3, 4, 5 Mal in der Woche in der Oper. Wir haben Schule
so
geschwänzt ohne Ende.
Sowas, ja?
Ja, wir haben so Kultur gemacht, aber auch als Kinder haben wir natürlich nicht nur Kultur gemacht. Ja. Da haben wir dann auch, es gab früher so eine Fernsehsendung, die hieß Spiel ohne Grenzen. Die Älteren werden sich erinnern. Sowas haben wir nachgespielt und haben Sportfeste gemacht und Quiz. Und diese Freunde, die haben ein Riesengrundstück da im Alstertal und mit eigenem Teich. Und den haben wir im Sommer dann entschlammt, damit wir im Winter gut Schlittschuh laufen konnten und all solche Dinge. Das hat richtig Spaß gemacht.
Aber den gibt es noch, den Club.
Ja, den gibt's noch. Wir sind inzwischen ziemlich grau geworden. Manche haben auch gar keine Haare mehr. Und die Elterngeneration hat uns sehr unterstützt. Und die trage ich jetzt so nach und nach alle zu Grabe. Und das ist schon komisch. Also wir sind da die Nächsten. Und natürlich das Schicksal vieler solcher Clubs, die keinen Nachwuchs mehr haben. So, da ist keiner mehr, der nachkommt. Also die Kinder, die dann, die nächste Generation, die haben gesagt, nee, das ist euer Ding gewesen, wir machen was anderes. Und das muss man dann auch verstehen. So ist das halt.
Zu Grabe tragen, das ist ja ein Stichwort. Das ist schon so, dass du bei Freunden, Familien, da kommt der Anruf, oder du hast auch Loki Schmidt, Heidi Kabel, Siegfried Lenz, Helmut Schmidt, Jan Fedder, das war ja eine besondere Trauerfeier, Hans-Ulrich Klose, dass du alle die Trauerfeier gemacht. Das ist schon ein wichtiger Teil auch.
Ja, das ist schon ein wichtiger Teil. Das ist natürlich auch Michel, denn das ist dann die Kirche, die der Senat gerade bei solchen Staatsakten, entweder hamburgischen oder auch Bundesstaatsakten, gerne wählt. Und dann bin ich auch derjenige, der dann gefragt wird, das zu machen. Ja, das ist eine große Verantwortung. Ich mache das gern. Das ist nicht leicht, ganz ehrlich nicht. Aber ich mache das auch sehr gern. Jetzt in diesem Jahr war es am Ende des Jahres ein bisschen viel. Da hatte ich 9 Trauerfeiern in 3 Wochen. Und das kommt ja nochmal obendrauf, auch mit den ganzen Gesprächen, die dann geführt werden müssen. Und da war ich so ein bisschen schon am Rande meiner Kapazität, muss ich sagen. Ich werde ja auch nicht jünger. Und trotzdem finde ich das ganz wichtig und wesentlich, Menschen zu begleiten, gerade Familienangehörige, Freunde zu begleiten. Und ich glaube, das ist auch, dass gerade diese Gottesdienste, zu denen auch Menschen kommen, die am Sonntagmorgen da nicht sitzen, auch eine Chance für Kirche sind, zu sagen, wir haben da noch was zu sagen, ehrlich gesagt, zu Fragen des Lebens und auch des Sterbens und dem, was vielleicht nach dem Sterben ist.
Wenn ich so höre, da waren wir in der Oper, Kirchtürme raten und so, das klingt ja so nach einem im besten Sinne bildungsbürgerlichen Leben und Aufwachsen. Warst du gut in der Schule?
Oh ja, schrecklich gut.
So ein Streber?
Streber nicht. Streber nicht. Aber was ich überhaupt nicht konnte, war Sport. Und ich kriegte irgendwann eine 5 in Sport und da hat meine Mutter mir 5 Mark geschenkt. Sie meinte, sie würde arm werden, wenn sie mir für eine 1 was geben müsste. Und deshalb für die 5 kriegte ich nun 5 Mark. Und dann kam mein Sportlehrer zu mir, der sagte, ich war einfach grottenschlecht. Ne? Ich konnte das alles nicht. Ich fand Aufschwung grauenhaft. Ich fand dieses um die Wette laufen, fand ich ganz furchtbar. Und dass ich da 10.000 Meter immer um diesen Platz rumrennen sollte, habe ich einfach nicht eingesehen. Fand ich einfach blöd und bescheuert. So. Und dann hat der sich bei mir entschuldigt, weil er dann wohl die Zensur eingetragen hat, hat er die 5 gesehen und hat dann die anderen Zensuren gesehen, kam er an und hat sich entschuldigt und gesagt, wieso entschuldigen Sie sich denn auch, wenn jemand in Musik schlecht ist und ihm 7 eine 5 geben und der hat anderswo, oder ist das nur, weil ich hier jetzt einfach schlecht bin, ich bin da schlecht und die Leistung war wohl so nach deutschem Recht, also insofern kriege ich eine 5, na und, ist mir doch egal.
Ja, es gab ja Leute in meinem Abi-Jahrgang, da haben wirklich Leute mit dem Sportlehrer diskutiert, weil sie dachten, die Note kontaminiert meine 1 in Griechisch und Latein oder so. Ja, also
naja. Ich habe sogar geschafft, weil ich gut in Volleyball war, das konnte ich gut, ich habe sogar geschafft, in meinem Abi-Zeugnis ist ein Sportkurs mit 10 Punkten drin. Also immerhin.
Also
ne?
Hallo, da geht ja einiges.
Bin über mich hinausgewachsen.
Hat aber trotzdem nicht für ein Sportstudium gereicht. Nee. Nein, aber dann Theologie. War das eigentlich klar?
Nein,
von Anfang an?
Auch
oder?
Überhaupt nicht. Nee, ich habe das so, ich sage mal so, ich habe meinen Engel gehabt. Ich hatte einen Klassenkameraden, der mich kurze Zeit vor meinem Abitur, ich habe so ein Sonderabitur gemacht, weil es damals eine Möglichkeit gab, wenige Jahre in Hamburg vorgezogen Abitur zu machen. Mhm. Also dann konnte man sich, ist alles jetzt zu kompliziert, muss jetzt im Einzelnen erklärt werden. Also ich habe ein halbes Jahr vor meinen Klassenkameraden Abitur gemacht, alleine zum Beispiel in Deutsch, ging heute gar nicht mehr bei Zentralabitur. Ja. Da hat der mich gefragt, kurz vor meinem Abi, saßen wir da zusammen irgendwie in der Schule, in der Pause und sagte, was willst du denn eigentlich machen? So, ich weiß ihn noch nicht so richtig und ich wollte Jura studieren, was ich spannend gefunden hätte. Da hat aber meine Mutter mich irgendwie versucht von abzubringen, sie meinte, das sei nichts für mich und ich fragte natürlich die Gegenfrage, was machst du denn? Also ich studiere Theologie. Und da dachte ich, ups, und das sagt er auch noch so. Peinlich, redet man doch nicht so laut drüber. So. Und obwohl ich immer fromm, ich bin jeden Sonntag in die Kirche gewandert, aber fand ich doch irgendwie merkwürdig. Und trotzdem hat er was bei mir angetriggert, dass ich gesagt habe, damit beschäftige ich mich jetzt mal. Und das habe ich getan. War auch damals im Arbeitsamt, da gab es oben so eine Mediathek, so was ganz Neues für unsere Verhältnisse damals in den 70er Jahren. Und da habe ich mich dann über Theologiestudium informiert und habe gedacht, ja, es ist zwar blöd, dass du jetzt so viel Sprachen nachmachen musst. Meine Mutter wollte, dass ich aufs Johanneum gehe. Das wollte ich aber nicht.
Das hätte ja einiges, da kam man ja Latein und
Griechisch. Ja, Latein hatte ich ja sowieso. Das mussten wir, darauf hat sie absoluten Wert gelegt, weil das ja nur der humanistische Hintergrund, mein Vater, mein Großvater so. Aber wir sind alle auf dem neusprachlichen Gymnasium gewesen und bei mir wollte sie nun nach dem Motto, der Jüngste, der muss das retten, die Kultur, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Ja, musste ich halt die Sprachen in der Uni nachmachen, Griechisch und Hebräisch, aber das Studium hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand das total, ich hatte so immer meine Schwerpunkte, die ich klasse fand, also das war Liturgie und das war Kirchengeschichte, die hat mich am meisten interessiert, aber insofern war der Weg dann vorgezeichnet.
Aber man hört oft so bei Theologinnen und Theologen, man geht mit einem gewissen Glauben ins Studium und kommt dann im besten Fall mit einem anderen Glauben wieder raus. Also Studium, Theologiestudium verändert auch.
Ja, manchmal, also zu der Zeit, in der ich studiert habe, hat es vieles auch destruiert. Ja. Und das war, glaube ich, auch Programm. So nach dem Motto, das glauben wir sowieso alles nicht. Aber mein Glaube war ziemlich tief fundiert. Das muss ich sagen, durch meine Großmutter und durch meine Mutter. Und von daher habe ich da auch nicht so viel zerstören lassen und habe gesagt, lass die mal reden. Und dann kam ich eben zu einem Vikarsanleiter, der sagte, wenn man den Exegeten, also die Bibel auslegen und erforschen, das ist ja alles auch richtig, das muss man ja auch tun. Also dafür bin nicht, dass ich hier missverstanden werde. Aber er sagt, wenn ich den Exegeten glaube, glaube ich alle 3 Wochen was Neues. Das war so sein Schnack. Trotzdem finde ich es heute noch total spannend, mich mit Texten auseinanderzusetzen, zu gucken, was benutzen die Leute für Worte. Ich bin jetzt gerade, nur ein Beispiel, bei Jesaja bin ich auf einen Text gestoßen, der ist am 4. Advent, der wird am Michel gefeiert, am 24. Dezember, morgens um 10, bin ich auf einen Text bei Jesaja gestoßen, wo ein Mensch sagt, ich schweige nicht und ich höre nicht auf zu reden. Und da werden 2 Verben benutzt im Hebräischen, in denen vorkommt. Ist ja so nach dem Motto, das machen wir ja,
um jemanden
still zu kriegen.
Ja, so lautmalerisch.
Genau, so lautmalerisch. Und so poetisch, auch im Hebräischen. Also, und das finde ich dann wieder toll, dass ich...
Da lohnt es sich dann mal in den Urtext.
So ist es.
Ich habe zu Hause ja auch noch irgendwie eine Bibla Hebraica und da gucke ich dann auch alle Jubeljahre da mal rein, um genau für solche Momente. Es passiert nicht oft, aber manchmal hat man so einen Aha-Effekt. Das klingt aber nach einem sehr geordneten jugendlichen Leben. Warst du auch ein... mal aufmüpfig oder so?
Ich war total aufmüpfig. Wirklich? Ich hatte Haare bis, aufmüpfig. Was heißt aufmüpfig? Also ich war nun, für 68er wäre ich zu jung gewesen, da war ich 7. Aber wie Jugendliche alle so sind, ne? Haare bis zu den Schultern, das war völlig normal. Vor allem, ich hatte so Karakul-Schaflocken früher und total schwarze Haare und die dann eben ganz lang. Und naja, und wir haben Nächte durchgefeiert. Das haben wir natürlich gemacht. Ich bin nun nie ein Disco-Typ gewesen. Das ist nie meine besondere Leidenschaft gewesen, mich da rumzutreiben. Aber was man denn nicht alles so gemacht hat, heimlich mal geraucht und sowas, also Krams mit 7 Golddollar im Alstertal, ganz schreckliches Kraut, kann ich nicht empfehlen. Aber es hat mir dann auch für mein Leben den Rest gegeben, also ich rauche seitdem nicht mehr.
Du bist aber Hamburg, wenn ich das richtig verfolgt habe, immer treu geblieben, bis auf USA.
Ja.
Da wolltest du ein Jahr mal...
Ja, da war ich länger auch als ein Jahr, aber insgesamt ein Jahr dann auch zusammenhängend als Schüler, genau, habe ich Schüleraustausch gemacht und das war toll. Das habe ich sehr genossen und eine großartige Erfahrung, die ich jedem Menschen gönne.
Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Weihnachten im Michel. Da ist ja immer volles Haus. Ne? Also wie viel Gottesdienst habt ihr? Heiligabend 5, glaube ich.
Nee, jetzt haben wir noch mehr. Dadurch, dass ja dieses Jahr 4. Advent und Heiligabend ist. Wie haben wir denn eigentlich? 5, 6, 7.
7 Gottesdienste. Also das ist ja wirklich Dauerbetrieb. Ihr habt da mal einen Knigge rausgegeben.
Ja, den habe ich geschrieben.
War das nötig?
Ja, das war sehr nötig. Und das war sehr nötig insofern, als Menschen nicht mehr gelernt haben, das ist ja auch in Ordnung, wenn ihnen das nicht beigebracht wird, dann müssen wir das ein bisschen nachhelfen. Ich finde, man kann ja nicht aufhören zu lernen. Meine Oma sagt immer alt wie eine Kuh, aber lernt immer noch dazu. Das war so ihr Lieblingsstandardspruch neben vielen anderen. Und ich fand es nicht so passend, wenn die Leute mit ihrem Glühwein und den Mutzenmandeln dann in die Kirche kamen und das dann da in Freude verspeisten oder bei Konzerten dann so einen kleinen Snack rausholten und solche Dinge, das finde ich, muss nicht sein. Also, dass hier unsere Bevölkerung ja am Verdursten ist ständig und deshalb immer eine Wasserflasche bei sich haben muss, das habe ich mir inzwischen normal geworden. Aber so diese Sachen, da musste man darauf hinweisen und auch blinkende Weihnachtsmannmützen dürfen ja gerne dann auch von den Herren abgesetzt werden in der Kirche.
Hab Gab es wirklich gegen. Im
Ja, natürlich Weise. Gestern auch wieder. Ganz süß, irgendwie total nett. Aber ich finde es ja auch lustig, dass die Leute diesen ganzen Zinnober mitmachen. Ich habe das am Wochenende jetzt bei Freunden auch gemacht. Da waren wir aber privat und jeder kriegte auch so eine wahnsinnige Weihnachtsbrille und so eine Mütze auf. Und ich hatte eine mit irgendwie so nach oben drehendem Krams und sehr lustige Sachen. Und aber gut, ich finde, in der Kirche kann man doch so letzte Reste von bürgerlichem Benehmen
erwarten, noch mal
erbitten. Wollte ich mal vorsichtig. Ich habe gerade das Verb gesucht.
Und hast du denn deine Weihnachtspredigt? Das ist ja schon immer.
Da ich habe ja drei. Also eine ist fertig, zwei sind im Ansatz. Wir haben ja für jeden Gottesdienst eigentlich immer einen festen Predigttext. Nun ist Weihnachten irgendwie klar, worüber man predigt. Das ist schon, liegt ja nahe. Aber ich finde es auch spannend, mich mit diesen Texten auseinanderzusetzen und zu versuchen, diese Texte ins Heute zu übersetzen und zu sagen, was hat das denn mit uns zu tun, was da so ein Mensch vor 2000 oder 3000 Jahren aufgeschrieben hat. Es wäre ja nicht gesammelt worden, wenn es nicht irgendeine Relevanz noch für heute haben könnte oder dürfte. Mhm. Und das finde ich eigentlich spannend. Ich setze mich damit gern auseinander und finde das richtig lustig, da am Schreibtisch zu sitzen und diese Predigten zu machen. Also ich stöhne nicht drüber.
Mhm. Warum funktioniert Weihnachten? Warum strömen die Menschen ja nicht nur in den Michel, sondern auch in viele Kirchen, die ansonsten an den Sonntagen nicht so voll sind?
Ich glaube, es ist ein Gefühl von Sehnsucht. Es ist ein Gefühl von heil werden, heil sein, wenigstens für eine Stunde. Und es ist diese Vertrautheit, glaube ich, der Musik. Also Musik macht ja ganz viel mit Menschen. Und es ist auch noch die Vertrautheit, zumindest kann ich das für die lutherische Tradition sagen, obwohl da extrem viel abgebrochen ist, aber es ist merkwürdigerweise immer noch die Vertrautheit mit dieser Weihnachtsgeschichte. Mhm. Mit diesem, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Und das ist wirklich etwas, was Menschen immer noch berührt. Und zwar in so einer, vielleicht das Kind im Herzen des Menschen berührt. Und ich glaube, das ist etwas, was Weihnachten immer noch zu einem besonderen Fest macht. Und auch dieser ganze Widerstand, den es ja mal so gab in den 70er und 80er Jahren, oh, ich muss jetzt in die Disco und das ist jetzt viel wichtiger und oh, dieses scheiß Weihnachten, Entschuldigung, das ist ein Wort, das man nicht im Radio benutzt. Aber so ist es ja gewesen. Ich glaube, es hat nachgelassen. Da ist wieder viel Tradition, viel diese schönen alten Lieder und wenn sie dann auch mit Texten aufgeschrieben sind, dann singen die Leute sie auch mit.
Da bist du sozusagen auf Weihnachtsbetriebstemperatur, mehrere Gottesdienste, der Michel von morgens bis nachts, muss man sagen, geöffnet und voller Menschen. Und wann findet denn dein privates Weihnachten statt?
Oder ist das miteinander verschmolzen? Nee, das ist verschmolzen, das ist dazwischen. Also es findet schon statt. Also auch eben mit diesem schon erwähnten Ritual. Also bei uns wird die Weihnachtsgeschichte, ob wir sie dann schon dreimal gehört haben, sie wird gelesen. Und wir lesen sie immer auf Englisch, aus einer alten englischen Bibel. Das finde ich ganz schön. Meine Schwester, die letztes Jahr Weihnachten nicht da war, sagte jetzt gerade gestern zu mir, ja, das ist so wunderschön, ich muss auch mal wieder die englische Weihnachtsgeschichte hören, sagte sie dann. Ja, und dann essen wir und dann ist wieder Gottesdienst um 23 Uhr.
Was gibt's denn?
Es gibt, das ist immer, das bringt die Familie zusammen mit. Also meine Schwester beizt einen Lachs und wir müssen dann immer ein bisschen gucken. Wir haben auch Vegetarier in der Familie und auch die müssen natürlich zu ihrem Recht kommen. Dann gibt es Salat, dann gibt es Roastbeef und solche Dinge. So, jeder muss was mitbringen,
genau. Und welches ist dein Weihnachtslied?
Mein Weihnachtslied? Mein deutsches Weihnachtslied ist in der Tat Ich stehe an deiner Krippen hier. Das ist eins meiner liebsten Weihnachtslieder. Und mein liebstes englisches Weihnachtslied ist In the Bleak Midwinter.
Aha, kennt man das? Sing mal an.
Dam, da, 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 di, da, ba, da, da, dam, da. Da, 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 da.
Aber auch ein bisschen Moll, weil du vorhin gesagt hast,
dass das ist ein bisschen mollig.
Das ist nicht so Feliz Navidad-mäßig.
Das stimmt, das stimmt. Das ist nicht Feliz Navidad, genau. Das ist in der Tat ein bisschen mollig, aber das hat sowas. Ich bin so ein Schneemensch. Wenn es schneit, hüpfe ich noch immer, obwohl ich jetzt 63 bin. Ich hüpfe immer noch von Fenster zu Fenster und finde es einfach wunderbar, wenn es schneit. Und da kommt so viel Schnee drin vor in diesem Lied. Und deshalb liebe ich es wahrscheinlich so.
Du bist jetzt, du hast es schon gesagt, du bist Jahrgang 60 und hast noch einige Jahre auf der Uhr offiziell.
Ja.
Das heißt, du hast schon viele Taufen gemacht, viele Gottesdienste, viele Trauerfeiern, viele Hochzeiten. Hattest du auch mal eine Panne?
Ja, eine Panne? Jein. Also nicht so schlimm. Ich habe mal, da konnte ich auch gar nichts für. Es war eine Trauerfeier und eine Beisetzung sogar nur. Die Trauerfeier hatte schon stattgefunden, es war die Beisetzung. Und dann hatten der Bestatter und die Witwe besprochen, dass sie die um eine Stunde vorverlegen, weil der Bestatter irgendwie einen Anschlusstermin hatte. Ich bin immer sehr pünktlich, aber ich kam natürlich nur eine halbe Stunde zu spät, denn sie hatten mich nicht informiert, dass es um eine Stunde vorverlegt war. Also war ich eine halbe Stunde zu spät, für mich eine halbe Stunde zu früh. So, und ich kam auf die Witwe zu und ich sah da hinten schon irgendwie den Bestatter rumrennen wie Falschgeld und kam ich auf die Witwe zu und die Witwe raunte mir nur zu, so ohne den Mund aufzumaschen zwischen den Zähnen. Sie standen im Stau. Ich verstand sie erst. Was will die von mir so? Aber sie wollte lieb sein und sagen, damit ich eine Entschuldigung habe für den Bestatter. Das war eine Panne und habe ich denn sonst mal eine Panne gehabt? Ja, St. Johannes Eppendorf ist ja so eine hochliturgische Gemeinde und da gibt es auch manchmal Weihrauch oder gab es wann früher Weihrauch.
Oha, in der evangelischen Kirche.
Meine Oma, diese fromme Oma aus Pommern, die hatte immer Weihrauch, das war ganz normal in der Gemeinde, wo sie war. So, und jedenfalls, ich hatte dieses Weihrauchfass und fing nun an, dieses Weihrauchfass zu schwenken und plötzlich habe ich es so geschwenkt, dass die ganze feurige Kohle durch die Kirche gepfeffert wurde. Es hatte schon was sehr Lustiges.
Aber also die Pannen sind eher die Ausnahme.
Ja.
Ne? Genau. Aber hast du noch so eine Art Lampenfieber?
Nee.
Also angenommen, aber zum Beispiel Trauerfeier Helmut Schmidt.
Ja, da hatte ich Lampenfieber. Da hatte ich Lampenfieber, das gebe ich zu. Das war aber das einzige Mal, wo ich richtig Lampenfieber hatte. Mhm. Das lag aber auch daran, dass da so honorige Menschen saßen. Das liegt nicht am Fernsehen oder an Übertragung, das stört mich alles überhaupt nicht. Da war es diese große Anzahl von wirklichen Celebrities aus der ganzen Welt, die da saßen.
Und ich war auch bei der Trauerfeier noch kurz davor, bevor es losging, vor dem Einlass. Und dann sah man auf die ganzen Namensschilder auf den Stühlen. Das war ja die Weltpolitik der 70er, 80er Jahre, die ich aus den Nachrichten damals noch kannte.
Genau. Und ich habe dann dann war ja dieses militärische Zeremoniell auf der Ludwig-Erhard-Straße dann zum Abschied. Und da stand ich also neben Henry Kissinger und habe mich mit ihm unterhalten. Und das war irgendwie für mich, kneif dich gerade mal. Redest du jetzt wirklich gerade mit Henry Kissinger hier? Das ist nicht zu fassen. Und er war so zugewandt und so liebevoll und sagte, ja, ich habe hier einen wirklich alten Freund verloren, sagte er. Und das war schon irgendwie, das war sehr berührend. Nee, ansonsten, ich habe ein schönes Motto. Mein Motto ist, Liturgie ist niemals falsch, aber manchmal anders. Und das ist so befreiend, ich sag's dir.
Es gibt ja, die Kirche hadert ja mit ihrer Gegenwart manchmal und hat ein bisschen Angst vor ihrer Zukunft, habe ich manchmal den Eindruck. Es gab ja gerade die Untersuchung, dass die Erosion des kirchlichen Lebens und der Kirchlichkeit der Menschen viel stärker ist als bislang gedacht. Sogar Menschen, die in der Kirche sind, würden sich als säkular bezeichnen. Wenn alle in der EKD auf dich hören würden, was müsste zuerst angefasst werden?
Oh je. Das würde ich mir nicht zutrauen zu sagen jetzt. Aber was schon angefasst werden müsste, finde ich, ein bisschen mehr, ist das Gucken auf Spiritualität im Sinne von, wie feiern wir unsere Gottesdienste? Also wir erleben am Michel, aber ich will das eben auch nicht als Pass pro Toto nehmen, also dass jetzt wir vom Michel wissen, wie es geht und alle anderen wissen es nicht. Das halte ich für völlig falsch und das würde ich mir auch nie anmaßen zu sagen. Aber was wir erleben, wir haben immer mehr junge Leute, aber wir haben wirklich eine hochkirchliche Liturgie. Und vielleicht ist es das, was Menschen auch anzieht, dass sie gerade nicht mehr diese niedrigen Schwellen wollen. Viele vielleicht auch. Ich glaube, wir brauchen auch viel mehr differenzierte Formen von Gottesdiensten. Es muss nicht überall dasselbe General Protestant sein, sondern wir dürfen auch Sofakirchen haben, wo eben eine ganz andere Form gewählt wird, die völlig frei ist. Auch dafür gibt es, glaube ich, eine Klientel. Und ich glaube, wir müssen freier werden. Freier werden und uns auch losmachen von solchen Ideen. Igitt, das da im Michel ist ja völlig katholisch. Ich finde das kein Schimpfwort, ganz ehrlich nicht, sondern ich finde, es ist eine gewachsene Liturgie und genauso kann ich mich in das andere hineinfinden und sagen, das ist deren Art Gottesdienst zu feiern, das finde ich auch total schön dann, wenn es völlig anders ist, aber dann muss es auch völlig anders sein, aber so dieses, wo man das Gefühl hat, da ist nur Routine, das will ich keinem unterstellen, aber wo das Gefühl aufkommt, da ist Routine, da bleiben die Leute weg.
Es muss echt sein, es muss authentisch sein,
das
muss was mit meinem Leben zu tun haben.
Und es gibt ja ganz viele tolle Ansätze in der Kirche. Also ich sehe das auch nicht so pessimistisch wie jetzt diese Befragung. Ich glaube, ganz viele Menschen haben eine Distanz, weil sie auch nie gelernt haben, über ihren Glauben zu sprechen. Das habe ich ja 15 Jahre mit diesen Kunstwerken gemacht, dass ich mit den Leuten geredet habe. Und die Leute mussten mir auch erzählen, was sie da sehen. Und dann haben sie auch plötzlich was über ihren Glauben erzählt. Und da wieder, ich glaube, das könnte der EKD gut tun, aber nicht nur der EKD, sondern genauso der katholischen Kirche, eine Sprachfähigkeit der Menschen wieder in religiösen Dingen auch über Glauben zu reden, ohne sich dessen zu schämen und ohne das Gefühl zu haben, ich kehre hier mein Innerstes nach außen, da mehr zu unterstützen und zu sagen, da könntet ihr wirklich etwas gewinnen für euer Leben. Ich glaube, das könnte helfen, Menschen auch spiritueller und auch geistlicher wieder werden zu lassen.
Apropos, wenn du der Chef der EKD wärst, wir haben so einen Fragebogen bei uns im Podcast. Diese Fragen stellen wir allen unseren Gästen. Die erste Frage ist, was würdest du in Hamburg ändern, wenn du der König von Hamburg wärst? Was wäre deine erste Amtshandlung?
Da würde ich sofort das Königtum abschaffen, weil wir es wunderbar ohne Adel geschafft haben, diese Republik Hamburg und diese Freie und Hansestadt Hamburg immer weiter zu.
Genau, das ist der zweite Schritt. Aber der erste, gibt es etwas, was dich so wahnsinnig stört? Das ist ja der Hintergrund der Frage. Gibt es etwas, was dich nervt in Hamburg, was du abstellen
willst? Also was mich nervt, sind Dauerbaustellen überall in der Stadt gleichzeitig, sodass man nicht mehr von A nach B kommt. Und sich nicht immer nur darauf zu berufen, dass das alles die Fehler der Vorgänger waren. Das ist irgendwie langweilig, das hört man von jeder Regierung. Aber da wünschte ich mir ein bisschen bessere Koordination.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Im Michel natürlich.
Natürlich im Michel. Das ist schon.
Ja, das ist finde ich, hat was sehr Hanseatisches und ist sehr hamburgisch schon, ja. Aber natürlich auch das Rathaus. Aber sie sind ja sehr ähnlich in vielen Dingen.
Das stimmt. Was ist denn der Lieblingsort im Michel für dich? Hast du so einen Schlüssel? Hast du einen Generalschlüssel?
Ja, natürlich.
Also wirklich für jede, natürlich habe ich gedacht, wirklich für jede Tür, auch für den Dachboden mit der Orgel da oben, da kannst du überall.
Wir haben ein Schließsystem mit einem Schlüssel für alles. Okay. Und wir können Menschen also bestimmte Orte auf- oder zuschließen lassen, wenn wir es wollen im Computer.
Und gehst du dann auch mal Don Camillo-mäßig ganz alleine in den Michel und erfreust dich?
Ja, natürlich mache ich das.
Und wo bist du? Wie sieht das aus?
Ja, komischerweise habe ich mich letztes Jahr zum ersten Mal, ist ein paar Jahre länger her, 3 Jahre her, vor Corona war das, da habe ich mich zum ersten Mal auf die Südempore gesetzt, wo ja alle immer sitzen wollen bei Konzerten und wo ich nie sitzen darf, weil ich ja als Hauptpastor meinen festen Platz habe, wo ich sitze bei Konzerten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag meinen Platz unten lieber als den oben, aber es war schon ein tolles Gefühl. Mein liebster Platz, sage ich ganz ehrlich, ist auf den Hochemporen. Die sind über dem Kirch- und Herrensaal, das sind diese beiden vorne im Altarraum, gibt es so große Fenster. Das sind der Kirch- und der Herrensaal und darüber gibt es noch Emporen, die Weihnachten auch voll besetzt sind.
Da kann man auch sitzen.
Ja, da sind auch Stühle, das ist alles bestuhlt da oben. Und da oben gibt es so einen wunderbaren Blick auf die ganze Kirche und das ist einfach schön.
Das ist da ja warst schön, du noch nie? Da war ich da oben.
Nee, da müssen wir da mal hin.
Da müssen wir mal hin. Dringend. Ja, genau. Ich war auch Weihnachten tatsächlich noch nie im Michel, weil ich immer anderweitig unterwegs bin.
Ja, klar.
Ihr habt ja auch so ein schönes, mit Lederbänken versehenes Senatsgestühl. Ja. So. Das ist nicht oft besetzt, ne?
Doch. Ja. Also jetzt vom Senat Politiker, weniger vom besetzt. Senat ja, weniger. Aber es ist ja jeden Sonntag freigegeben. Also der ist ja nicht immer gut besetzt, weil viele da gern sitzen. Aber die jetzigen und die ehemaligen Senatorinnen und Senatoren haben das Recht, dort zu sitzen.
Wie oft wird das denn in Anspruch genommen?
Ja, wir haben einige Ex-Senatoren, die bei uns in der Gemeinde sind, die dann kommen, die sitzen da dann auch.
Die sitzen da auch.
Also zum Beispiel früher Gunnar Uldal, der Verstorbene, der war ja sehr viel bei mir im Gottesdienst, oder auch der frühere Bildungssenator Soltau, der gehört zu unserer Gemeinde, der ist ganz regelmäßig da und sitzt dann da auch. Das ist ein gutes Recht, das zu tun. Ja, das wird benutzt, und ansonsten, wenn es nicht, ist es freigegeben für. Der Senat repräsentiert ja mit die Bevölkerung. Also wenn er nicht da ist, dann darf sie sich selbst repräsentieren.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Gute Frage. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht, ob ich etwas in Hamburg, was ich noch nie gemacht habe.
Warst du schon im Miniaturwunderland?
Ja, das war ich schon ganz oft.
Ja, ganz oft.
Das ist total toll da. Ja, super. Das ist richtig klasse im Miniaturwunderland. Im Dungeon war ich noch nie, aber ob ich dahin möchte, weiß ich nicht so wirklich. Also kann ich dir ehrlich gesagt
nicht sagen.
Müsste ich überlegen.
Ja. Jetzt bist du da noch, wie viele Jahre?
Drei Jahre.
Und mit welchem Gefühl gehst du jetzt in diese 3 Jahre? Was willst du da noch machen?
So als würde ich gerade anfangen. Und das finde ich auch toll. Ich muss schon sehr darüber nachdenken, dass das Aufhören immer näher kommt. Das finde ich auch sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Das ist ja Wohnungswechsel. Das ist natürlich auch dann die Frage, wie fülle ich die Zeit? Also was will ich eigentlich machen nach dem Ruhestand? Das beschäftigt mich schon, aber andererseits, wir haben so viel vor und wollen so viele tolle Sachen machen, und deshalb gehe ich da an jeden Tag ran, als würde ich noch 20 Jahre da arbeiten dürfen.
Wunderbar. Wir freuen uns auf die nächsten 3 Jahre mit dir, Alexander Röder. Vielen Dank für dieses Gespräch, und dieses Gespräch zum Nachhören und alle anderen Gespräche gibt es in der ARD Audiothek mit Westernhagen zum Beispiel, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner, mit Lina Beckmann und. Also am besten abonniert in den Podcast, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Und dann habe ich jetzt noch etwas Weihnachtliches für euch, einen Tipp. Die Adventszeit ist ja die Zeit der Märchen, der Gedichte, der Kinderlieder, und davon findet ihr jede Menge in der ARD Audiothek. Ein Hörspiel mit dem Kobold Pumuckl zum Beispiel, die Entstehung des Weihnachtsoratoriums für Kinder erklärt. Und natürlich gibt es auch Neuigkeiten vom Sandmännchen. Weihnachten mit dem Sandmännchen, das ist ein Hörspiel, an dem nicht nur echte Kinder, sondern auch erwachsen gewordene Kinder viel Freude haben. Da geht es dann um die goldene Gans, einen Schneemann, der eine heiße Sache plant, eine wilde Schlittenfahrt, bei der das Märchenbuch vom Weihnachtsmann durcheinander gerät, und es glitzern und tönen jede Menge Weihnachtslieder. Also Weihnachten mit dem Sandmännchen findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.